Dir? Komisch? Nein. Ihr versteht nur das System nicht. Ach übrigens, kennt ihr mich eigentlich schon? Ich bin Julia, 41 Jahre alt, Mutter und ich bin neurodivergent. Der Rest meiner Familie übrigens auch. Ich nenne mein Zuhause auch gerne das Zentrum für Chaosforschung. Und somit herzlich willkommen bei Müttersynapsen, dem Podcast aus dem Paralleluniversum neurodivergenter Familien. Und hauptsächlich inspiriert durch Mütter oder möchte gern Strukturwunder. Hier sprechen wir über den Alltag mit ADHS, Autismus, Hochbegabung, Reizchaos, Selbstinszenierung, Dopaminkatalysatoren und Glitzergedanken. Mit ganz viel Humor, ein bisschen Verzweiflung und immer einer Kaffeetasse in Griffweite. Denn ohne die geht es einfach nicht. Und weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass meine Kompetenz als Mutter bei der Begleitung meiner Kinder zum hoffentlich bald auszugsfähigen Alter immer wieder aberkannt wird, werde ich jetzt meine geballte Kraft in diesen Podcast stecken, um uns Mütter zu vereinen und die Weltherrschaft an uns zu reißen. Aber nun gut, vielleicht beginnen wir erstmal ganz von vorne. Nämlich bei uns selbst. Ja, richtig. Bei uns selbst. Denn wie wir ja heute wissen, sind ADHS, Autismus, Hochbegabung genetisch bedingt. Und vielleicht erkennt ihr euren eigenen Weg in der Geschichte eurer Kinder ein bisschen wieder. In der Familie, entweder bei uns Müttern und Vätern oder vielleicht bei den Omas und Opas oder Tanten und Onkels oder wie sie alle heißen, ist Neurodivergenz somit eventuell auch zu finden. Oh, surprise! Ich bin also die Mutter allen Übels und die Erzählungen verschiedener Quellen über meine Kindheit bestätigen das. Mist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Kind, das wurde im Garten gesichtet, sprechend, mit irgendwelchen Fantasiefiguren oder mit sich selbst. Nennt man Stimming heutzutage. Die Leute dachten echt, was ist denn mit der los? Und die Nachbarn sprachen meine Eltern an. Ich hätte ihnen erzählt, Guy von Gisborne wäre hinten auf der Koppel zu sehen. Julia, wer ist denn Guy von Gisborne? Psst, sag nichts. Er kann uns hören. Ja, und ebenso war ich dieses Kind, welches mit Wolle abgefallene Äste an die Bäume zurückgebunden hat. In der Hoffnung, das wächst wieder zusammen. Entschuldigung bitte, das geht ja wohl. Bestimmt. Unsere Knochen wachsen nach einem Bruch ja auch wieder zusammen. Also ich meine, warum soll das nicht mit Bäumen gehen? Und für alle Skeptiker, wir haben keine fundierten wissenschaftlichen Studien über den Heilungsprozess von Ästen und dem Mutterbaum. Diese Beobachtungen dauern bis heute an und die Ergebnisse werden natürlich bei Beendigung an euch weitergereicht. Ich lebte also schon immer ein bisschen auch in meiner eigenen Welt. Andererseits war ich auch gerne immer mittendrin statt nur dabei. Aufmerksamkeit, bitte alles auf mich, Spotlight. Drama war mein zweiter und dritter Vorname. Es ist also nicht verwunderlich, dass ich letztes Jahr nach einer langen psychologischen Ärzte-Odyssee mit Fehldiagnosen eine ADHS-Diagnose bekam. Und nun ergab vieles Sinn. Und somit kommen wir zu Teil 1 mit der Überschrift »Diese Stimme der Logik« oder »Wie die Wärme des Klositzes mich wie eine Decke umhüllte«. Es fing mit der Geburt meines Sohnes an. Und glaubt mir, ich war bereit. Ja, ich war richtig bereit. Also so richtig absolut Listenschreiberei bereit, Mutter zu werden. Unsere Kinder waren richtige Wunschkinder. Ich habe Fachbücher verschlungen, Mutter zu sein. Mutter Überfokus, also sozusagen. Aber nein, ich war es nicht so wirklich. Oder sagen wir es mal so, die Fachbücher waren nicht bereit, richtige Inhalte zu vermitteln. Wahrscheinlich könnt ihr eigene Parallelen zu eurem Weg erkennen, wenn ich davon erzähle, dass weder die Schwangerschaft, Geburt, noch der Entwicklungsverlauf meines Kindes und geschweige denn unser Alltag normal oder ich sage es mal so, nach einer außenstehenden publizierten Norm verlief. Ich zeige gerade Anführungstüdelchen. Vielleicht filme ich mich demnächst ein Videopodcast, damit ihr das ganze Feeling in euch aufsaugen könnt.
Oh, ADHS, Focus.
Die Geburt, schwierig. Notkaiserschnitt, Saugschwäche meines Kindes. Nach einigen Tagen im lauten Krankenhauszimmer, zwar kaum beweglich, Milch abpumpend, mit zusätzlich zugeteilten Zufütterungsplan und den ersten kritischen fachmännischen Außenmeinungen über den Umgang mit meinem Kind, durfte ich endlich nach Hause. Jetzt wird alles gut. Die Worte meiner Hebamme in meinem Kopf. Aber nein, abgesehen von den ganzen Auflagen der Ärzte kam noch eines hinzu. Ich hatte ein Schreikind. Ich meine nicht so dieses, ich schreie mal so ein bisschen rum, sondern ich schreie 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Da war nichts mit, ich schaukel dich in den Schlaf oder sonst muss der eben mal schreien. Weil, sobald ich das Kind abgelegt habe, fing der wieder an zu schreien und zwar bis zur Bewusstlosigkeit. Sobald dieses, ich drück dich, weg war, fing mein Kind wieder an zu schreien. Was macht das mit einem? Ich habe eine Eigenschaft, Probleme verstehen zu wollen und kreativ um die Ecke denkend Lösungen zu suchen. Auch wenn andere einen ausbremsen oder verurteilen, mache ich weiter. Weniger auffallend kehre ich mich in meine eigene Welt zurück. Vor allem verinsel ich mich gern, wenn außenstehende Helfer dir erzählen, dass du dir nur etwas mehr Mühe geben musst, deren Tipps umzusetzen. Sowas wie, schlafen Sie dann, wenn Ihr Kind auch schläft. Und schonen Sie Ihre Ressourcen.
Ja, Kinder schreien auch mal. Einfach ein bisschen länger schaukeln. Ein bisschen warten, bis es richtig tief schlägt. Vielleicht im Tragetuch tragen. Und dann ablegen.
Nein, stopp! Hört auf, mich weiter zu verunsichern, wenn ihr mich nur eine halbe Stunde am Tag seht. Nehmt meine Überforderung wahr. Steckt mir mit positiven Worten den Rücken und kommt mir nicht mit Vorschlägen, meinen Schlafmangel auszugleichen. Mein Kind lag nachts bei mir und wurde im Tragetuch getragen, selten in den ersten Monaten abgelegt, um selbst zu schlafen, zu duschen oder Rückenschmerzen durch den Kaiserschnitt und das Tragen zu lindern.
Fun Fact, dass ich bei dem Schlafmangel keinen umgebracht habe, wundert mich eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem erzählen muss, dass ich ständig an mir selbst gezweifelt habe.
Die ganze Zeit. Und ich dachte immer, ihr erzählt das immer so schön von außen,
aber es ist für mich überhaupt nicht umsetzbar.
Okay, dann bin ich wohl das Problem.
Oder vielleicht doch nicht?
Zum Glück wissen wir heute ein bisschen mehr über die Wahrnehmungsschwierigkeiten von Kindern und Erwachsenen im Spektrum. Und ein Schreikind kann darauf hinweisen, dass man ein wahrnehmungsbesonderes Kind hat.
Aber das hat keiner gecheckt.
Klar, ich bin ein total positiver Mensch. Kommt vielleicht durch meine ADHS?
Man weiß es nicht.
Ich bin quirlig. Immer chase, 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 next, next, next.
Hab ich noch was vergessen? Oh, ich hab schon wieder Langeweile. Ich guck mal da, vielleicht nochmal, ob ich da was finde oder
Deswegen wurde ich wahrscheinlich von Außenstehenden immer anders wahrgenommen.
Die Fachkräfte, Ärzte, Begleiterinnen, die wahrscheinlich immer gedacht haben,
naja, wenn du so gut drauf bist, mich immer noch anlächelst und Scherze machst,
dann kann das alles nicht so dramatisch sein.
Wichtige Info, auch Mütter können maskieren, vor allen Dingen, wenn sie neurodivergent sind. Und es lohnt sich ein zweiter Blick, der eventuell darauf hinweisen könnte, dass das ganze Problem komplexer sein könnte. Und somit kommen wir zu den Folgen, wenn statt Engelchen und Teufelchen ADHS und Autismus auf deinen Schultern sitzen. Ich hatte zu wenig Schlaf, viel zu viel Zuckerintus, viel zu wenig Struktur im Alltag. Meine ADHS schrie brüllend in ein Megafon auf der einen Seite der linken Schulter in mein Ohr.
Und ja, Zucker ist gut und zu wenig Struktur ist auch echt aufregend. Mein Autismus suizidanfällig und auf der rechten Seite der Schulter bereit zum Springen.
Toll. Meine Logikstimmchen in meinem Kopf nahmen irgendwann dieses Flackern, so nenne ich das jetzt mal, ein Flackern war, dass irgendwas anders an unserer Situation sein musste. Nein, wartet, vielleicht nenne ich es nicht Flackern. Ich glaube, es war eher einfach ein Gefühl.
Und das zu äußern war der größte Fehler meines Lebens als junge Mutter. Da lag nämlich genau der Knackpunkt dieses "Ich hab's gefühlt und geäußert". ADHS, warum musst du auch immer direkt losquasseln? Alles, was du denkst, muss auch immer gleich raus. Und welche Komplikationen ergeben sich wohl daraus? Außenstehende? Ich nenne sie auch gerne 2 Minuten Momentaufnahmeexperten. Sehen diese junge, frisch gebackene, quirligele, quasselnde, quitzelnde, gmutzelnde Mutter mit komischem Karnevals-Rock'n'Roll-Kleiderstil und nehmen sie minimal ernst. Ja, minimal ernst. Diese ganzen Sätze, die ich eigentlich seit meiner Kindheit höre. Oder ich sage jetzt mal das, was ich an Erinnerung habe. Ich habe diese Kommentare abgespeichert. Diese ganzen Negativ-Labels kleben an mir wie an einer Post-it-Säule. Mein Kopf stellt sich das gerade vor. Also wirklich, stellt euch vor, ich stehe vor euch und ich bin von oben bis unten mit verschiedenen Post-its, mit verschiedenen Negativ-Labels in verschiedenen Farben vollgeklebt. Ja, das ist unser täglich Brot. Nun, dank meiner sehr vielfältigen, kreativen Ich-baue-mir-meine-Welt-wie-es-mir-gefällt-Gehirns wurde also das Tragetuch zu meiner Alltagskleidung und die Wärme meines Klodeckels umhüllte mich wie eine warme Decke. Der Name meines stillen Örtchens war Programm. Perfekte Sitzposition mit Kind und Tragetuch auf Toilettensitz. Es fehlte nur noch ein Fernseher und ein Beistelltisch mit kleinen Snacks. Und ja, liebe Mütter, wer kennt es nicht, diesen Alltag aus? Ich muss ja auch nur noch arbeiten, eventuell noch meinen Haushalt machen. Da habe ich bestimmt noch Kapazitäten frei, um mir kreative Lösungsideen für meinen Alltag zusammenzubauen. Ich ertrinke fast gerne jeden Tag und habe das Gefühl, ich ersticke. Und mit maximalem Stressniveau legen wir uns ein Avatar an. Ja, das Wort habe ich übrigens in meiner Fortbildung gelernt. Mega geil. Ich finde ja maskieren oder wir spielen eine Rolle. Immer so förmlich. Nimmt dich ja wieder keiner ernst. So hatte ich diesen Avatar. Ich tue es so, wie alle anderen frisch gebackenen Mütter es auch tun. Bloß nichts davon erzählen, dass ich das Kind den ganzen Tag im Tragetuch rumschleppe, dass das Ding mit bei mir im Bett schläft. Also ich meine wirklich neben mir und nicht im Beistellbettchen, teilweise an mich rangebunden. Weil dann könnte ja wieder einer sagen, du rollst ja nachts da drüber, wenn du einschläfst. Ja, das würde passieren, wenn ich dann schlafen würde. So verbrachte ich weiterhin meinen Alltag mit all meinen Problemchen, Schwierigkeitchen und Herausforderungenchen. In der Hoffnung, niemand kommt zu Besuch. Das wollen wir nicht. Wir möchten nicht, dass irgendeiner davon Bescheid weiß, dass irgendwas bei uns zu Hause nicht stimmt. Wie Menschen mit extremen Andersartigkeiten beurteilt und gelabelt werden, hatte ich schon erwähnt. Oder was das für gesundheitliche Folgen hat für die Mütter oder Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen, wie zum Beispiel die Ehe. Aber ich mochte meinen Ehemann sehr, wollte ihn nicht länger als Blitzableiter missbrauchen und einschließen konnte ich mich nicht die ganze Zeit oder verinseln. Meine Stehauf-Mentalität versuchte es wieder mit der Erklärbär-Methode. Und so kommen wir zu Teil 2, Tatort Kita. Das Lichtchen am Ende des Tunnels, weil man kann sich ja nicht ewig einschließen. Ich meldete mein Kind für einen Kita-Platz an. Ein bisschen mit der Hoffnung, dass die Fachkräfte im Kindergarten mir zuhören würden, weil sie würden mein Kind ja den ganzen Tag betreuen und auch sehen. Und mit meiner verbesserten Erklärbär-Methode vielleicht schaffen würde, Gehör zu finden, um nicht ständig diesen kräftezehrenden Avatar zu spielen. Und ich stehe ja auch nicht so auf Selbstverletzung. Naja, weil ich sowieso schon so dermaßen übergewichtig war und noch mehr Essen war ein Kostenfaktor. Und Blut sehen konnte ich auch nicht. Kann ich immer noch nicht. Also, stehst du mal zu deiner Gefühlsmeinung. Genau. Stehst du mal dazu, wie eine Litfaßsäule. Und erzählst wieder, dass da was anders lief. Angewöhnung in der Kita folgte und war die Hölle, weil, oh surprise, 10 Wochen Eingewöhnung sind nicht der Standard. Aber wir sind die Fachkräfte. Vertrau uns. Das ist dein erstes Kind. Und du hast bestimmt einfach nur so ein bisschen Lösungsprobleme. Wir müssen das jetzt einmal richtig durchziehen. Und dann gehst du einfach mal. Na, das waren Gewissensbisse. die ich selber mit mir austragen musste. Und wenn du fühlst, das ist kein Trotzweinen, sondern Verlustangstweinen aufgrund des Wahrnehmungsvermögens deines Kindes, macht das was mit dir als Mutter. Ja, das war richtig, richtig heftig. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich eine fette Depression entwickelt. Und auch die habe ich wieder per Avatar nicht nach außen gezeigt. Aber meine Lieben, ich sprach ja vom Licht des Tunnels. Und ich hatte wirklich Glück im Unglück. Denn diese Kita, die ich ausgesucht hatte, wir Mütter sind ja ein bisschen pingelig, bei dem, wenn wir darüber nachdenken, wo wir unsere Kinder hingeben mit ihren speziellen Bedürfnissen. Denn die war echt wirklich klasse, diese Kita. Sie war klein, familiär, ein bisschen eigenbrötlich rebellisch wie ich. Das fand ich gut. Ich bin natürlich am Anfang erstmal auf Unverständnis gestoßen. Aber dieses Kind war ein Rätsel für alle Beteiligten. Für mich war es erstmal komisch, mich Fremden zu öffnen. Und für die Kita war es bestimmt komisch, nicht auf alles Antworten zu haben und sich auf mich einzulassen. Aber desto besser wir uns kennenlernten, umso mehr standen die hinter mir. Ich hatte einen Verbündeten. Ja, endlich einen Verbündeten. Nix mit Lay Talker. Seine Kommunikation? Ja, sie funktionierte nonverbal. Schubsen, drängeln, zeigen oder beißen. Ergo, mit dem Rückhalt meiner Kita hatte ich nun vielleicht die Hoffnung, von anderen Außenstehenden, zum Beispiel dem Kinderarzt, ernst genommen zu werden. Und somit sind wir bei Teil 3. Diagnosedschungel, Zettelorkane und ich stehe auf dem Schlauch Gespräche. Ich wollte ja nur Hilfe. Es folgten unzählige Gespräche mit unzähligen Wartezeiten. Ein Traum übrigens, liebe Mütter, neben einer Beruflichkeit und anderen Dingen. Natürlich leicht in unseren Alltag integrierbar. Fragebögen, 90 Millionen Seiten lang. Meine ADHS weiterhin auf der linken Schulter. Oh mein Gott, wo soll ich denn nur anfangen? Ich verliere den Überblick. Und außerdem ist das alles ohne Bildbeschreibung. Ich lasse es gleich ganz. Autismus von der anderen Seite verlangte währenddessen, auf eine einheitliche Handschrift zu achten. Auf diesen Zetteln sollte ich nun bewerten, wie oft mein Kind beim Spielen soziale Regeln verletzt. Und so wurstelte ich mich durch den Diagnosedschungel. Fing aber auch genauer an hinzuschauen. Ich musste erstmal selber gucken und unterscheiden. Mir fiel auf, wenn ich mit meinem Kind in sozialen Kontakten war, mit Freundinnen in der Nachbarschaft, auf dem Spielplatz, dann bin ich dazugekommen. Und tada! Das Zusammensein mit anderen funktionierte, wenn ich es begleitete. Immer dann, wenn eine Fremdbetreuung da war, funktionierte es nicht. Das war nicht nur ein Sprachbarriereproblem, sondern vielleicht eventuell ebenfalls ein Wahrnehmungsunterschied. Seine Schippe zu teilen, seinen Bagger anders zu steuern, von Fremden, oder spontane eigene Spielideen der anderen, führten zum Armageddon. Und so saß ich wieder bei so vielen studierten, fundierten Fachkräften, Ärzten, erzählte Geschichte um Geschichte mit all diesen schriftlich verfassten Beispielen. Ich hatte unzählige schriftliche Beobachtungen verfasst. Ich fühlte mich ein bisschen wie ein Affe im Zirkus, weil das, was ich erzählte, wieder so ein bisschen in die Dramatikerschiene geschoben wurde. Zum Schluss bekam ich für mein Verständnis oder für mein Stresslevel eine sehr milde Diagnose. Eine Entwicklungsverzögerung. Sie bekommen einen Förderplan, um von diesem abweichenden Entwicklungsstand auf eine Norm zurückzukommen. Mein Bauchgefühl mit dem Autismusverdacht unterdrückte ich immer wieder. Ich sagte mir immer wieder, das sind die Fachkräfte. Du hast nicht jahrelang studiert, Julia. Ich plapperte also alles nach, wurde die Ärzteversteherin und Frühförderungsdurchsetzerin. Wenn man sich etwas als dauererschöpfte Mutter erhofft, ist es die Normalität der anderen. Liebe Mütter, neurodivergenter Kinder, ich blicke auf viele Jahre von Förderung zurück und muss mit meinem heutigen Stand sagen, weniger ist oft mehr. Aber warum, liebe Julia? Meine persönliche Praxiserfahrung ist, die allgemeinen Förderkonzepte, die über uns rübergestülpt wurde, so nenne ich es heute, passten einfach nicht. Gruppenübungen. laut und viel zu viel Input. Zu Hause brannte noch mehr die Hölle als zuvor. Aber sollte es nicht der Sinn sein, hinter Diagnosen, Förderung, Arztbesuchen, Beratungsgesprächen eine Verbesserung für uns Betroffene herbeizuführen, anstatt sie noch mehr zu belasten? Und da kam es wieder, dieses schleichende Gefühl von, das geht so nicht, Julia. Der Standard-Förderplan brachte mehr Unruhe, mehr Überforderung für mein Kind, mehr Überforderung dadurch für mich als Elternteil und natürlich auch mehr Frust. Ich diskutierte wieder und sprach an, dass irgendwie funzt das alles nicht. Und liebe Außenstehende, was bleibt mir anderes übrig, als beharrlich mit meiner Stimme immer lauter zu werden und mich zu erheben? Aber ja, stimmt, ich bin ja nur Mutter und häusliche Rahmenbedingungen sind in anderen Situationen vielleicht nicht so integrierbar. Außerdem, Muttersein ist kein Zertifikat und auch kein Hochschulabschluss. Liebe Fachkräfte, liebe, ich möchte gerne helfen, Helfenden, Beratenden. Warum eigentlich nicht? Was ist denn Hilfe? Was funktioniert bei Ihnen zu Hause, wäre eine gute Frage gewesen. Was kann man in den Alltag übernehmen? Was können wir in die Kita integrieren? Was kann man in den Alltag übernehmen? Lernt doch mal was von uns. Wieso definieren immer Außenstehende Hilfe? Warum dürfen wir als Mütter nicht bedürfnisorientiert Hilfe definieren? Und alles etwas individuell nutzen? Oder werden dann die Maßnahmen nicht mehr bezahlt? Ich verstehe das System einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Ich brach also mit diesen Standardprogrammen und bezahlte therapeutisches Reiten, Reflextherapie und ein Hörtraining selbst. Diesen Weg gehen wir bis heute. Sehr frustrierend für mich. Ich glaube, das Wort benutze ich öfters, frustrierend, war, dass ich erst fast nach 12 Jahren erfuhr, dass ich ein Recht auf einen Pflegegrad hätte bei diesen ganzen Diagnosen. Und der Pflegegrad hat ja einen besonderen Vorteil, nämlich eine finanzielle Unterstützung für uns Betroffene. Ja, ich habe immer gedacht, meine Güte, ich habe euch doch alles immer direkt mitgeteilt, wie es bei uns zu Hause funktioniert. Und ihr, liebe Außenstehenden, kommt mir immer wieder mit, sei konsequenter. Was soll die Extrawurst schon wieder? Oder, nee, also so funktioniert das nicht, Frau Kuss. Oder weiß der Geier. Aber ihr hättet mich aufklären sollen. Aus der Sicht einer Mutter sage ich euch, ich habe euren Job gemacht. Und das ohne Bezahlung. Ich habe mich jahrelang selbst informiert. Und mein Stresslevel war nicht bei 128, sondern bei 434 Millionen. Mein persönlicher Wunsch der Woche. Kompetenzanerkennung einer Mutter. Und ja, auch wenn es nur dieses Bauchgefühl ist. Ja, dieses Bauchgefühl hat kein Zertifikat. Wir Mütter, egal wie spooky und verrückt wir selber sind, können unsere Kinder sehr gut fühlen und sehr gut greifen und sehr gut verstehen. Viele Lösungsvorschläge, Ansätze und Konzepte, die wir selber aufgebaut haben, sollten Fachkräfte vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen schenken, dass wir es vielleicht ein bisschen besser wissen als ihr. Es einfach drauf haben und einfach nur ein Teil des Teams sein wollen. Das gebe ich euch einfach mal so mit. Gehirnfurz der Woche. Wenn Gedanken jucken, kann man dann mit der Zunge kratzen. Meine Analyse? Nein. Aber metaphorisch gesehen mache ich es eh schon die ganze Zeit. Was möchte ich euch damit sagen? Damals waren die Diagnoseinstrumente noch nicht auf dem Stand wie heute. Und klar, unser Weg ist dadurch gekennzeichnet. Doppeldiagnosen waren Fehlanzeige. Die Einschätzung von Entwicklungsverzögerung ging eher so in die Richtung eventuell spätere ADHS, weil also die Konzentration ihres Kindes ist manchmal nicht so ausdauernd. Stimmt. Bei Autismus und der Executive Dysfunction, unständiger Reizüberforderung, gibt es bestimmt keine Auswirkung auf die Konzentrationsfähigkeit. Klar, soweit. Und ADHS und Autismus, das kommt auch gar nicht zusammen.
das kann man gar nicht zusammen, also es gehört gar nicht zusammen, das geht nicht.
Nein.
Geht nicht.
Müssen wir heute ein bisschen anders, ne?
Ja, liebe Fachkräfte, ich bin eine übertreibende Dramatikerin.
Dankeschön, ADHS.
Aber trotzdem steckt in meinen Worten viel Wahrheit. Oftmals werden wir Eltern nicht ernst genommen, weil ihr überlastet seid. Durch das System. Und dadurch steckt ihr gerne alles in eine Schublade. Aber ich wünsche mir Gespräche über Entlastung, weil wir sind die Betroffenen. Und wir haben Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen. Ich habe so manche Auskunftspflicht, wie sich mein Kind entwickelt. Ich habe eine Schulpflicht. Wenn ich in einem Frühförderungszentrum bin, muss ich mich regelmäßig vorstellen. Das heißt, ich habe immer die Verantwortung, mich zu erklären. Ich muss also was vorweisen können als Mutter. Ich werde bewertet. Und wenn es ganz schlecht läuft, kann das heftige Konsequenzen haben. Aber wenn ich diese Belastung aushalten soll, benötige ich auf mich und mein Kind zugeschnittene Hilfe. Hilfe soll doch zu Gleichberechtigung und Chancengleichheit in der Gesellschaft führen. Aber häufig führen Misserfolge zu Komorbiditäten, anderen psychischen Schwierigkeiten, die dazukommen. Bei Autismus und ADHS kommen oftmals Depressionen dazu. Arbeitet doch bitte mit uns zusammen, anstatt immer mit der Klugscheißerhupe auf dem Zeigefinger von oben auf uns herabzutüdeln und zu behaupten, sie sind, glaube ich, eine Helikoptermutter oder Münchhausener Mutter. Und für alle Unwissenden, das ist ein Syndrom, bei dem die Mutter vorspielt, ihr Kind sei krank, um selbst die Aufmerksamkeit zu ergattern.
Das musst du erstmal runterschlucken als Mutter. Kannst du nicht? Stell dich mal nicht so an.
Ja, ich bin auch gerne die, die das immer erträgt, dieses Echo, 24/7 nicht schläft und sich dann grundsätzlich immer wieder vorwerfen lassen darf oder sich selbst die Vorwürfe macht, ein schlechter Mensch zu sein. Dieses Echo, was in alle Ritzen schleicht. Zu Hause, in der Freizeit, im Alltag. Ich gehe nicht nach Hause und sage, fertig für heute, aus die Maus, Ende Gelände, das war's, Lars. Also mein neurodivergentes Kind ist mir zu anstrengend, gebe ich das mal woanders hin. Ich meine, die Kinderklappe, da passt ein 12-Jähriger einfach nicht mehr rein. Und somit der aktuelle Wunschappell an alle Außenstehenden.
Bitte steckt uns nicht alle in eine Schublade, so wie ich mein Ordnungssystem in meinem Haushalt führe.
Denn ich versuche jeden Tag wieder zu verstehen, dass ihr auch nicht alle dieselben seid und in dieselbe Schublade gehört. Und ja, es gibt diese überdrehten Eltern, die immer einen Furz wollen. Und ja, auch ich, surprise, bin manchmal so eine Überdrehte, die ein bisschen zu viel vom System verlangt und somit auch von euch. Denn ich möchte immer nur das Beste für mein Kind. Und umso mehr ich vor euch stehe und der Sturm in mir tobt, umso mehr kotzt die Mutter über die Reling. In diesem Sinne, meine Lieben, Keks oder Katastrophe. Bewertung des Ganzens.
Ganzens?
Ganzen? ADHS, Fokus! Ich greife zum Keks. Weil ich heute hier sitze, mit euch meinen Gehirnquark teilen kann, weil wir Mitstreiter finden, unsere Stimmen erheben, ihr zuhört und nicht abschaltet und weil wir nicht allein sind in diesem galaktischen, mütterlichen Hirnchaos. Weil sich Dinge ändern und ich gelernt habe, es ist nicht alles logisch, aber es ist alles echt.
Das war es mit dem ersten Müttersynapsen. Papalapap für heute.
Wenn du auch ein Karussell im Kopf hast oder Toastbrot-Dramen kennst, wenn du meine Monologe genauso liebst wie ich, mehr spannende Abenteuer aus dem Neuroversum von meiner Familie oder anderen Familien hören möchtest, nebenbei ein Mütterversteher oder Praxisbeispiel-Schwurbeler werden möchtest, dann freue ich mich, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Und denk daran, liebe Mütter, die Weltherrschaft sei unser. Auf dass wir ab heute immer einen Beutel voller Glitzer bei uns tragen. Und bis dahin, meine Lieben, vergiss den Keks nicht und trink den Kaffee, bevor er kalt ist.